bedeutendes musikalisches Jubiläum wird in diesem Jahr begangen. Vor 170 Jahren, genau am 8. September 1841, wurde der berühmteste tschechische Komponist Antonín Dvořák geboren. Anlässlich seines Geburtstags wurde im Tschechischen Museum für Musik eine Ausstellung vorbereitet, die interessante Gegenstände aus der Sammlung des Museums zeigt. Das wertvollste Stück davon ist die Handschrift der Partitur für die Symphonie aus der Neuen Welt. Margita Kachlíková hat für eine neue Ausgabe unserer Senderei Kultursalon mit der Leiterin des Antonín Dvořák Museums in Prag und der Kuratorin der Ausstellung Eva Velická gesprochen.
Wir stehen hier im Tschechischen Musikmuseum. Hier wurde kürzlich eine Ausstellung eröffnet, die Antonín Dvořák gilt. Warum gerade nun Antonín Dvořák?
Wir feiern den 170. Geburtstag von Dvořák. Daher.
Und wie haben Sie die Ausstellung konzipiert? Was sind die Schwerpunkte?
Natürlich wollten wir die wichtigsten Dokumente, die wir in unser Sammlung haben, vorstellen, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu langweilig, daher wollten wir es auch ein bisschen interaktiv konzipiert. So, wir stellen die wichtigsten Manuskripte vor, aber wir bringen auch Spielzeug, wir zeigen, was Dvořák gerne machte. Und dann ist das vielleicht sowohl für Kenner als auch für Liebhaber geeignet.
Sie haben gesagt, dass Sie die wichtigsten Manuskripte zeigen. Welche sind es?
Natürlich ist das die 9. Symphonie aus der Neuen Welt. Aber wir haben auch Manuskripte oder Autographe von Stücken wie slawische Tänze oder mährische Duette oder die Oper Rusalka.
Wo befindet sich normalerweise zum Beispiel diese Handschrift der Symphonie aus der Neuen Welt? Wird die ausgestellt oder ist das eine Ausnahme?
Das ist eine Ausnahme. Normalerweise wird das Manuskript im Tresorraum bewahrt. Und hier kann es nur für einige Zeit gezeigt werden und nur unter sehr strengen Bedingungen. Natürlich geht es um Klima, um Temperatur und auch um Licht. Und daher muss man jede 2 Wochen das Manuskript blättern und immer eine neue Seite zeigen, sonst können wir das Manuskript schaden.
Woher stammen die Stücke, die hier ausgestellt werden, die Sachen, die hier zu sehen sind? Eigentlich hat das Nationalmuseum eine besondere Abteilung, ein Dvořák-Museum.
Ja, genau. Dvořák-Museum ist ein Teil Tschechisches Museum der Musik und das gehört zum Nationalmuseum. Und diese Dvořák-Sammlung, die zählt mehr als 8000 Sachen, die ist einzigartig. Die ist die größte Dvořák-Sammlung in der Welt. Aber wir zeigen nicht nur unsere Sachen aus unserer Kollektion, wir zeigen auch manche Gegenstände aus dem Technischen Museum und sogar aus Amerika. Wir haben einige Fotos aus Transitmuseum in New York, das sind sehr schöne Bilder. Aber wir haben auch die Bilder von Indianern aus Buffalo Bill Museum.
Die Ausstellung beginnt mit einem Kapitel Dvořák als Mensch. Dann wird auch seine musikalische und kompositorische Laufbahn gezeigt. Aber was kann man in der ersten Abteilung, im ersten Kapitel sehen?
Man kann die Dokumente sehen, die zeigen verschiedene Dvořáks Leidenschaften, Lieben oder einfach, was er normalerweise zu Hause oder in der Arbeit gemacht hat. Wir können sehen sein Foto, wo er lacht. Das ist sehr selten. So daher besprechen wir ein bisschen das Thema Dvořák und Humor. Oder wir können einen Krug sehen, aus dem Dvořák Bier getrunken hat. Oder wir können auch seine Handschrift sehen und die graphologische Analyse, die uns sagt, wie Dvořák war, was für ein Mensch er war.
Sie haben anlässlich der Ausstellung auch die DNA-Analyse von Dvořák machen lassen. Was hat diese Analyse gezeigt?
Ja, das ist sehr, sehr komisch. Diese Analyse hat gezeigt, dass Dvořák-Chromosom aus dem heutigen Gebiet Pakistan oder Kasachstan kommt.
Die weitere Ausstellung ist seinem Werk, seiner Laufbahn gewidmet. Welche Schwerpunkte haben Sie dabei gesetzt? Welche Meilensteine, welche Bereiche in seiner Laufbahn sind die wichtigsten für die Ausstellung und für Sie?
Im Kurzen haben wir ein bisschen Dvořák-Jugend gezeigt. Aus dieser Zeit haben wir leider keine Fotos von Dvořák, so daher hat ein Maler diese neue Bilder sozusagen rekonstruiert. Das finde ich sehr spannend und ein bisschen neu. Dann zeigen wir die Geschichte, wie Dvořák berühmt geworden ist. Wir zeigen ein bisschen, worum es ging, wenn man die Noten drucken wollte. Dann zeigen wir...
Also das war entscheidend für die Berühmtheit und Karriere, dass die Noten herausgegeben wurden.
Ja, wir haben es entscheidend gefunden. Vielleicht es war nicht so, aber jedenfalls hat es bedeutet, dass Dvořák seine Karriere als Lehrer und Orgelspieler und Violaspieler verlassen konnte und konnte sich nur dem Komponieren widmen. Dann zeigen wir auch zum Beispiel seine Erfolge als Dirigent und als Klavierspieler. Er hat ein großes Tournee gemacht, bevor er nach Amerika ging. Und das war sozusagen ein erster Tournee für einen Weltstar. Zeigen wir weiter auch Dokumente zur Oper Rusalka, da Dvořák nicht nur Symphoniekomponist war, sondern auch ein Opernkomponist. Wir zeigen auch Dokumente aus Dvořák-Kapitel, Dvořák und England. Eine Kollegin von uns hat die Kopie von Dvořák-Doktortalar geschafft und jeder Besucher kann es probieren.
Sie sagen, Doktortalar, wurde er Doktor geworden, zum Doktor ernannt oder wie war es?
Ja genau, er war in England so populär, dass er zum Ehrendoktor am Anfang des 90er Jahre genannt wurde. Das geschah in Cambridge und Dvořák hat sich nicht so wohl gefühlt, da er gar nicht verstanden konnte. Man hat dort nur Latein gesprochen, was er leider nicht konnte. Und natürlich, wir haben nicht Kapitel Amerika vergessen.
Wie kam es dazu, dass Dvořák gerade in diesen Ländern, zunächst in England und später in Amerika, so populär wurde? Wie kam es eigentlich zur Einladung, zunächst nach England und dann nach Amerika?
In England war es wahrscheinlich mit seiner Kirchenmusik verbunden, die in England eine große Tradition hat. Und gerade diese Werke haben Klang in England gefunden. Und als Stabat Mater dort gespielt wurde, die Leute waren total begeistert und weiter haben andere Einladungen gekommen. Und Dvořák war insgesamt 9 Mal in England und in Amerika. Ja, das kann man schwer oder vielleicht leicht sagen. Das war wirklich noch in der Zeit, als er da war. Er bekam gleich populär und seine 9. Symphonie wurde vom Anfang an eine der gespieltesten Werke Dvořáks.
Das Ende, der letzte Saal der Ausstellung gilt dem zweiten Leben von Dvořák, seiner Rezeption im 20. Jahrhundert. Dabei werden auch einige Mythen bestritten, die über Dvořák entstanden sind. Was stimmt also nicht, was ist nicht wahr davon, was über Dvořák tradiert wird?
Ja, es wird tradiert, dass seine Musik im Weltall ist, auf der Plakette von NASA. Das stimmt leider gar nicht. Da befindet sich die Musik von Mozart, aber leider nicht von Dvořák. Ähnlich ist es mit seiner Musik auf dem Mond. Herr Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, und sein Freund, der mit ihm da war, die erinnern sich nicht daran. Aber man sagt es, dass sie Dvořáks Musik, die Symphonie aus der 9. Welt, dort gehört haben. Aber leider die Quellen dazu haben wir dann auch nicht. Und so dritter Myth ist, dass das Dvořák Lago aus der 9. Symphonie zur amerikanischen Hymne geworden ist. Das stimmt leider auch nicht.
Zum Schluss vielleicht etwas Persönliches. Sie haben die Ausstellung gestaltet. Was war für Sie dabei am interessantesten? Kam eine Überraschung bei der Forschung, bei der Vorbereitung der Ausstellung oder wie war das?
Eigentlich Überraschung war es nicht. Das war nur eine Freude, dass es immer so Spaß macht, sich mit Dvořák zu befassen. Auch so nach ein halbes Jahr von so einer intensiven Arbeit ist man nicht müde von Dvořák und macht es wirklich immer Spaß.
Warum ist das so? Was ist so anziehend, so groß an ihm?
Eigentlich alles. Er war ein guter, interessanter Mensch und wir haben eigentlich nichts Böses oder Schlechtes über Dvořák erfahren. So daher ist es einfach angenehm, zusammen mit diesem Mann zu sein.
Markéta Kachlíková mit der Leiterin des Dvořák-Museums, einer Abteilung des Tschechischen Museums für Musik, Eva Velická, gesprochen. Die Ausstellung zum 170. Geburtstag des Komponisten Antonín Dvořák ist im Museum auf der Prager Kleinseite bis Ende Februar 2012 zu sehen. Alle Beschreibungen und Begleittexte stehen auf Tschechisch und auf Englisch.